Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Sebastian Fischer, ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Und normalerweise würde mein geschätzter Kollege Jonas Rosenberger hier heute mit dabei sein. Der ist leider krank, aber stattdessen habe ich zwei andere sehr spannende Menschen mit mir dabei. Einmal Ingo Friese, Mitarbeiter der T-Labs in Berlin und seines Zeichens Softwarearchitekt. Hallo Ingo.
Ja, hallo.
Und außerdem mit dabei Robert Filter, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TH Wildau. Hallo Robert.
Ja, hallo.
Heute soll es um das Thema 6G gehen. Genau, richtig gehört. Ja. Nicht 5G, sondern 6G. Was ist das? Warum sollte man sich schon heute damit beschäftigen? Und wie wird das Thema 6G von der Deutschen Telekom und anderen Partnern vorangetrieben? Das ist das Thema heute. Ingo, kannst du vielleicht uns ein bisschen in das Thema einführen?
Ja, na klar, sehr gern. Ja, wir alle nutzen es, bewusst oder unbewusst, das Mobilfunknetz. Und während im Moment der Aufbau des 5G-Netzes im vollen Gange ist und die Kollegen quasi sinnbildlich gesprochen vorne die Anlagen montieren, forschen andere im Hintergrund schon an der nächsten Generation, dem sogenannten 6G-Netz. Und wir hatten heute Morgen ein Telefonat mit einem unserer Projektpartner, dem Professor Dr. Hans Schotten. Und ich glaube, es ist ganz spannend, mal reinzuhören und um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was so der nächste Hub, sozusagen der nächste Schritt von 5G in Richtung 6G ist.
Na, dann hören wir da mal rein.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Hans Schotten. Ich leite den Lehrstuhl für Funkkommunikation und Navigation an der RPTU Kaiserslautern und bin gleichzeitig wissenschaftlicher Direktor am DFKI in Kaiserslautern und leite da den Bereich intelligente Netze, der sich im Wesentlichen mit der Frage beschäftigt, wie wir unter Nutzung von künstlicher Intelligenz und anderen Verfahren Mobilfunksysteme sicherer und performanter machen können.
Ja, okay, schönen Dank. Dann, Herr Schotten, was ist eigentlich der Unterschied von oder der erwartete Mehrwert oder das Add-on von der fünften Mobilfunkgeneration zur sechsten? Also was erwartet uns, was können wir erwarten?
Wir haben die fünfte Mobilfunkgeneration vor allen Dingen unter dem Eindruck und mit der Leitvision entwickelt, eine Infrastruktur für sogenannte vertikale Industrien. Damals haben wir vor allen Dingen an die Automatisierung, aber auch an das vernetzte Fahren gedacht zu entwickeln. Bei 6G wird hingegen wieder der Mensch sehr stark im Mittelpunkt stehen. Das heißt, es werden eine Reihe Applikationen entwickelt werden und 6G dafür optimiert werden, die sehr stark mit dem Menschen zusammenhängen. Es wird also wieder die Kommunikation unter anderem halt im Bereich der Holokommunikation im Mittelpunkt stehen. Dafür müssen die Protokollstacks deutlich agiler werden. Dafür müssen wir auch dafür sorgen, dass wir die Möglichkeit bekommen, Applikationen und Radioprotokolle effizienter zu integrieren. Ein zweiter Schwerpunkt bei 6G wird ganz klar das Thema Datenschutz und Sicherheit, also Cyber Security sein. Der Datenschutz wird eine große Rolle spielen, weil wir erwarten, dass es auch medizinische Applikationen gibt, bei denen es sinnvoll ist, vernetzt zu sein und von daher natürlich menschenbezogene, besonders sensible Daten geschützt werden müssen. Und Cyber Security ist ein großes Thema und Resilienz der Infrastruktur, weil sich der geopolitische Kontext natürlich geändert hat und wir unter dem Eindruck dessen, was im Moment in der Welt passiert und insbesondere eines Krieges in Europa natürlich die Forschungsagenda diesen Randbedingungen angepasst haben und das Thema Sicherheit, Resilienz und Robustheit unserer Netze eine große Rolle spielt.
Mhm. Und wie weit ist man bei den einzelnen Themen? Wie ist so der aktuelle Stand der Forschung? Ist man auf einem guten Weg?
Die Forschung im Bereich 6G hat vor einigen Jahren begonnen. Die ersten Forschungsprojekte haben 2018 begonnen. Inzwischen haben sehr viele Länder 6G-Forschungsprogramme gestartet, eben weil man diese sehr große Bedeutung erkannt hat, weil es einen internationalen Wettbewerb gibt und weil das Thema technologische Souveränität, also die Tatsache, dass Regionen und Länder sagen, wenn so sensible Anwendungen über 6G vernetzt werden, dann wollen wir auch sicherstellen, dass unsere Prioritäten berücksichtigt werden. Daher haben wir also eine sehr dynamische und sehr kompetitive Entwicklung im Moment im Forschungsbereich, die seit einigen Jahren hochläuft. Auch Deutschland hat dazu ein großes 6G-Programm gestartet, das vor einigen Jahren angekündigt wurde und inzwischen seit 2 Jahren läuft. Da sind letztes Jahr die Industrieprojekte dazu gestoßen. Da sind Anfang dieses Jahres die Projekte zur resilienten Infrastruktur dazu gestoßen. Da werden wahrscheinlich auch noch weitere Instrumente dazu stoßen. Aber die Forschung an 6G hat inzwischen deutlich an Geschwindigkeit gewonnen. Ich würde sagen, wir sind jetzt so auf der Arbeitsgeschwindigkeit und werden in den nächsten Jahren sehr intensiv an Konzepten arbeiten. Parallel dazu wird spätestens ab 2025, teilweise auch schon früher, die Selektion der Konzepte beginnen. Also die Frage, welche der in der Forschung entwickelten Konzepte wird es dann nachher in den Standard schaffen. 6G wird ein globaler Standard werden. Das ist zumindest der Wunsch fast aller Beteiligten. Und da müssen wir natürlich dann schauen, was von all dem, was in der Forschung passiert, soll dann in den Standard übernommen werden. Denn wir wollen natürlich keine Features im Standard haben, die die Systeme teurer machen, aber am Ende nur wenig Nutzen bringen.
Sie erwähnten da gerade ja diese Industrieprojekte, wovon natürlich 6G Next eins ist. Und was macht 6G Next aus Ihrer Sicht besonders?
6G Next ist ein ganz besonderes Projekt, weil es als eins der wenigen Projekte das Thema der Mensch-Maschine-Interaktion und zukünftiger menschlicher Kommunikationskonzepte in den Mittelpunkt stellt. Viele andere Projekte im 6G-Kontext beschäftigen sich tatsächlich eher noch mit den vertikalen Industrien. Und von daher hat 6G Next ein Alleinstellungsmerkmal und adressiert eine der möglichen großen Killer-Applikationen, die bei 6G erwartet werden, nämlich die dreidimensionalen Kommunikationsmöglichkeiten, das Thema XR, das Thema Augmented Reality, was zwar bei 5G schon angedacht wurde, aber mangels Performance der 5G-Netze, die zwar deutlich mehr können als 4G, aber offensichtlich nicht genug für 5G, dann bei 6G realisiert werden kann und insbesondere für den Menschen, für den kommunizierenden Menschen deutliche Vorteile bringen wird, indem es eben diese neue Techniken, die gelegentlich unter dem Stichwort XR oder Holokommunikation zusammengefasst werden, ermöglichen wird.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Dr. Schurken. Dann, wir werden uns heute ein bisschen weiter noch angucken, das 6G Next Projekt ein bisschen tiefer einsteigen.
Genau, das tiefer einsteigen ist ein gutes Stichwort für das 6G Next Projekt. Ich möchte auch gleich mal auf das eingehen, was Herr Schotten zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion gesagt hat und zum Thema Cybersecurity. Aus unserer Sicht bei der TH Wildau, wir beschäftigen uns ja viel mit unbemannten Systemen und da ist eine Verbindung zum Fluggerät, die halt sicher ist und resilient, super wichtig und eine hohe Netzverfügbarkeit ist da ebenfalls wichtig, deswegen sind das genau die Themen, die uns da auch umtreiben und die wir im Rahmen unseres Use Cases für das 6G Next Projekt ein großes Interesse haben. Deswegen passt das sozusagen hervorragend zusammen.
Also wir hören nachher noch sozusagen Details zu den einzelnen Use Cases von eurem Projekt. Und eins dieser Use Cases beschäftigt sich halt mit Drohnen. Ja, du hattest es jetzt unbemannte Flugobjekte genannt, genau. Aber jetzt nochmal ganz kurz darauf abzielen vielleicht, jetzt schon, weil du das gerade erwähnt hattest, eine sichere Kommunikation der Drohne mit im Netz wahrscheinlich, ne? Und aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich sozusagen, dass die Fernbedienung länger weiterreicht, also wie ich das steuere. Ne? Das ist jetzt nicht damit gemeint.
Ja, also zum einen die Fernsteuerung, also eine RC-Fernsteuerung 2,4 GHz ist halt auch begrenzt in ihrer Reichweite. Und aus rechtlicher Sicht gibt es da auch Auflagen. Man kann nicht unbegrenzt, also außerhalb der Sichtweite momentan fliegen. Allein schon aus funktechnischen Gründen, aber auch aus Sicherheitsgründen. Da kommen wir dann im Use Case dazu, warum okay, das eigentlich also so ist. Spielt das eine große Rolle. Und ja,
also dass das dann auch sicher ist sozusagen, dass man sich da dann nicht reinhacken kann.
Genau.
Okay, das ist auch das, was Herr Professor Dr. Schotten mit dem Punkt Sicherheit meinte. Okay, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ja so ein großes Projekt ist, was so ein bisschen der Anknüpfungspunkt war für diese Folge. Und dieses Projekt heißt 6G Next. Jetzt suggeriert das bei mir, dass ihr schon nicht nur über 6G denkt, sondern über 7G. Ist denn das wirklich mit Next gemeint?
In dem Fall nicht. Wir brauchten so eine Art, man braucht einen coolen Namen oder einen gut klingenden Namen, ob der jetzt gut klingt ist oder cool, das soll das Auditorium entscheiden, aber Next steht für Native Extensions for XR Technologies und so ein Akronym ist halt immer ganz wichtig für bei der Projektbeantragung.
Native Extensions for XR Technologies, also natürliche Erweiterung.
Genau, es gibt so, es ist so native heißt eher Cloud Native. Das ist also sind Services, die oder Dienste, Applikationen, die sich eher auf die Cloud beziehen und die dort eine Rolle spielen. Und ja, das X steht für A und V, also Augmented Reality oder Virtual Reality, und umfasst also diesen ganzen Bereich dieser Technologien. Und ich glaube, das wird, wenn wir uns ein bisschen näher aufs Projekt dann eingehen, auf die Use Cases, wird das, glaube ich, nochmal deutlicher, was damit gemeint ist. Aber so jetzt erstmal die Abkürzung dahingestellt.
Okay. Okay, das also es ist ein Akronym, es hat eine Bedeutung, ja, und das sowas braucht man halt im Konzernleben und gegenüber Geldgebern,
genau,
damit das irgendwie catchy ist. Okay. 6G Next. Aber Ingo, du hast jetzt schon so ein bisschen angefangen, was ist dieses Projekt eigentlich?
Genau. Also es gibt ein Programm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die haben also richtig Geld in die Hand genommen. Ich glaube, es waren so um die 700 Millionen, und dort eine Ausschreibung für sogenannte Industrieprojekte gemacht. Und das ist an sich, also ich finde das eine coole Sache, weil diese Industrieprojekte, normalerweise beschäftigt die Fragestellung ist halt, okay, in vielen Projekten, wie sieht die nächste Generation der Mobilfunknetze aus? Und dann hat man halt eher eine abstrakte Fragestellung, wo man halt viel rein interpretieren kann. Und diese Industrieprojekte haben so diesen Vorteil, dass man sich wirklich mit realen Use Cases, mit Partnern aus der Industrie halt zusammentut und schaut, was sind eigentlich Applikationen von morgen und von übermorgen, die so eine neue Generation von Mobilfunknetz benötigen. Und das ist natürlich sehr spannend.
Also um es für mich verständlich zu machen, man hätte sagen können, gut, nach 5G kommt 6G und ich mache einfach jede Eigenschaft von 5G, mache ich einfach mal 100 Mal schneller. Also die Bandbreite, genau, 100 Mal, die Reichweite, also was weiß ich, was diesen Standard sozusagen definiert, und dann mache ich pauschal es einfach mal 100 und dann wird es schon irgendwie reichen. So könnte man ja vorgehen. Aber dieser Ansatz, der jetzt verfolgt wird, ist ein ganz anderer, dass man sagt, wir basieren die Weiterentwicklung eines Standards, an den sich dann zukünftig alle halten, an konkreten Anwendungsfällen, die wirklich einen realen Nutzen stiften und sozusagen wirklich dann auch widerspiegeln, was die Industrie in 10 Jahren braucht.
Genau, okay. So kann man sagen. Und das hat, wie gesagt, den Charme, dass man nicht nur über abstrakte Konzepte, die wir uns heute so vielleicht vorstellen und irgendwie redet, sondern dass man wirklich an konkreten Beispielen, an konkreten Aufgaben und konkreten Anforderungen halt arbeiten kann. Und das macht die ganze Sache wirklich charmant, weil ja, ich glaube, jeder, der so im Bereich Forschung und Entwicklung unterwegs ist, der kennt so diese Projekte, wo man sich so Dinge, man hat eine tolle Technologie und dann überlegt man, ja, man kann die dafür anwenden und dann entstehen so diese, wie wir uns denken, dass der Kunde oder die Industrie das sehen könnte. Und wenn man dann hinkommt und sozusagen mit den Leuten wirklich spricht, dann merkt man, ja, okay, das läuft manchmal nicht ganz so, ne? So.
Und jetzt schreibt sich die Deutsche Telekom ihren eigenen Standard für die Zukunft ganz alleine? Oder wie ist das?
Nein, natürlich nicht. Natürlich, das ist ja das Charmante. Wir arbeiten halt mit den Partnern zusammen, wie zum Beispiel, also wir können sie ja mal nennen, wir haben zu einem die Technische Hochschule Wildau, die im Bereich, Robert hat ja schon sich vorgestellt, im Bereich Luftfahrt unterwegs ist. Und wir dort eine Anwendung für intelligente Drohnen halt bauen. Und sowas können wir halt nicht selber. Und die sind halt die Experten da drin. Und die können uns genau sagen, okay, was sind die Anforderungen? Und wir haben auch andere spannende Partner wie Fraunhofer Fokus, den Professor Dr. Anschotten auch von DFKI hatten wir ja gerade, oder beziehungsweise auch seine Kollegen von der TU Kaiserslautern. Wir haben kleine kleinere mittelständische Unternehmen wie Logicway aus Schwerin, die TU Ilmenau ist dabei, die TU Berlin, Serial Technologies aus Dresden, Volocap, auch eine ganz interessante Firma. Und natürlich auch, um jetzt mal wieder in Richtung der Drohnen zu gucken, haben wir auch den Flugplatz Schönhagen, der ist südlich von Berlin, dabei, wo wir auch nachher Dinge auch austesten werden. Und in diesem Konsortium zusammen werden wir schauen, wie können die Netze sozusagen von morgen, was braucht man, wie können die Netze von morgen aussehen, um diese Anforderungen zu erfüllen. Und dann entwickeln wir natürlich mit der Industrie zusammen weiter und gehen in die Standardisierung und.
Ja, und habt ihr da gestern erst angefangen oder wo steht ihr da zeitlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, wir haben im Herbst angefangen, ich glaube Mitte Oktober.
Ja, Mitte Oktober, am 15.10. haben wir angefangen.
Genau.
Jetzt schon im fünften Projektmonat sozusagen.
Ja, und so langsam formieren sich so, also wir haben die Konzepte uns, also jeder Art hat in seinen Konzepten, wir hatten mehrere Konsortialtreffen auch schon, wo wir miteinander diskutieren und sozusagen die ersten, nicht nur Zeichnungen, sondern hier wird auch kräftig, ich glaube bei euch wird auch kräftig gebaut, oder?
Ja, genau. Wir programmieren und bauen an den Drohnen eigentlich schon seit Anfang des Jahres, seitdem wir alle Sachen zusammen haben und das ist sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, ist auch nicht ohne. Ich denke, wenn so viele hochkarätige Partner, die du jetzt genannt hast, zusammenarbeiten, dann braucht es ja auch eine Weile, sich zusammenzufinden. Ich meine, alle haben irgendwie Erfahrung in solche Art von Projekten, aber es ist ja immer wieder neu. Das heißt, 5 Monate ist im Prinzip wie, man hat gerade erst angefangen. Also so muss man es dann schon verstehen in solche Art von Projekten. Aber ich würde vorschlagen, jetzt wo wir verstanden haben, dass das ein Förderprojekt ist, ein Projekt nicht nur von der Deutschen Telekom, sondern mit ganz vielen Partnern, akademischer Partner, Industriepartner, würde ich sagen, gehen wir in die einzelnen Use Cases. Und wir fangen jetzt nicht sofort mit dem Drohnen-Use Case an, sondern mit einem anderen, Robert.
Genau, das ist auch das Wunderbare eigentlich an dem Projekt, dass es so eine heterogene Gruppe ist und wir 2 interessante Use Cases haben, die auch vollkommen gegenläufige, wenn man so möchte, Anforderungen eigentlich an das Netz stellen. Was es natürlich eine große Herausforderung letztendlich darstellt, das Projekt umzusetzen. Aber wir haben einmal ein Use Case, da geht es um eine holographische Kommunikation, also dreidimensionales holographisches Bild auf einem Display von einem Gesprächspartner zu haben.
Warte mal, ein 3D-Hologramm auf einem Display? Ich dachte, ein Hologramm, genau. So Star Trek-mäßig, ist in einem Raum projiziert. Also erklär mal, ich glaube, das muss man erklären.
Ja, also es handelt sich dann tatsächlich um das Erfassen eines Körpers, beziehungsweise des Gesichts. Es geht ja um eine Kommunikation zwischen Menschen. Also wird das Gesicht dreidimensional erfasst und auf einem Display natürlich dann dargestellt. Man soll es dann tatsächlich als dreidimensionales gerendertes Bild wahrnehmen, das quasi aus der Ebene des Displays heraussticht.
Ah, okay. Also Display darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie das Notebook, was ich jetzt hier vor mir habe, so flach, sondern es ist ein spezielles Display, was es mir ermöglicht, dann sozusagen diese aufgenommene 3D-Figur oder dein Gesicht oder wie auch immer, was du dann wirklich bist, dann auch so als räumliche Gestalt wahrzunehmen.
Genau, das Teil sieht wohl so aus wie ein normaler Bildschirm, also so ein PC-Bildschirm, wie man ihn kennt, und darauf ist aber nochmal eine spezielle Schicht gedampft, die dann in den Raum projiziert für dich als Betrachter. Und du hast halt richtig in einer räumlichen Tiefe mit natürlichem Fokus kannst du dort ein Objekt sehen. Aber im Prinzip steht, dass das Gerät selbst sieht aus wie ein normaler Bildschirm.
Okay, und das, was ihr euch speziell jetzt anguckt, ist nicht die Frage, wie nehme ich das auf? Ja, also wie erfasse ich das 3D-Objekt oder wie stelle ich es dar, sondern genau, wie transportiere ich diese Informationen, die sozusagen aufgenommen werden und wieder dargestellt werden müssen. Und hier gibt es Herausforderungen, die eventuell durch so einen neuen Standard wie 6G sozusagen erst erfüllt werden können.
Ja, richtig. Das ist eine unfassbare Menge an Daten, kann man sich ja nur vorstellen, die da zusammenkommen, weil so ein 3D-Bild ja aus verschiedenen Ansichten auch betrachtet werden kann. Aber genaueres kann uns da der Enrico Chao von Serial Technologies vorstellen.
Die Herausforderungen daran sind im ersten Schritt natürlich erstmal das Capturing. Wir müssen die Person quasi in Echtzeit in 3D einscannen. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn man jetzt mit einer normalen Kamera, wie man es heutzutage kennt, in 2D bloß ein Bild erfasst. Diese Daten müssen natürlich auch verarbeitet werden in Echtzeit. Wir müssen aus diesen 3D-Daten ein 3D-Modell, eine Live-Darstellung der Person quasi generieren. Das ist daher erforderlich, weil wir sozusagen für die Holographie verschiedene Perspektiven der Person nachher wieder austasten oder abtasten müssen, also rendern müssen, damit wir sozusagen für die Darstellung auf dem Zielgerät sozusagen mehrere Ansichten für die Person, die das sich ansieht, sozusagen generieren können. Also die Person auf der Gegenstelle will sich sozusagen um das holographische Display herum bewegen, die andere Person von verschiedenen Ansichten sehen, so wie man es halt vom natürlichen Kommunizieren, miteinander sprechen quasi gewöhnt ist. Eine weitere Herausforderung dabei ist natürlich, dass man das Ganze auch im 6G übertragen möchte, also quasi nicht eine Direktverbindung über ein Kabel hat quasi, sondern man will das über 6G, über Funkverbindung übertragen. Und das ist natürlich die besondere Herausforderung, wo man dann schauen muss, welche Teile der Prozessierung dieser ganzen Schritte, die da erfolgen, quasi in der Cloud beispielsweise erfolgen, was am Edge erfolgt, da erfolgt zum Beispiel auch eine dynamische Allokierung der Ressourcen und so weiter. Also je nachdem, wo die Endgeräte sich befinden, hat man dann einen anderen Standort, muss eben dann entsprechende Ressourcen in der Nähe dann sich eben sozusagen holen und so weiter. Und das sind alles so Aspekte, die das besonders herausfordernd machen. Genau.
Was versteht man jetzt unter echter Holographie?
Echte Holographie befasst sich quasi damit, dass man mit Hilfe von einem Bildschirm 3D-Informationen, 3D-Daten oder Inhalte tatsächlich im Raum räumlich sehen kann, so wie man es vom natürlichen Sehen gewohnt ist. Das bedeutet, dass man eben tatsächlich die Informationen vor dem Bildschirm oder im Bildschirm oder auch hinter dem Bildschirm in beliebiger Tiefe quasi darstellen kann. Und dass die Wahrnehmung der Objekte quasi wie dem natürlichen Sehen entspricht sozusagen. Also man bekommt jetzt im Vergleich zum Beispiel zu bestehenden Lösungen mit 3D wie Stereo oder VR zum Beispiel keine Kopfschmerzen, wenn man sehr große Tiefen erzeugt. Das liegt einfach daran, weil die Holographie sozusagen das Licht, was die Objekte oder das Licht, um die Objekte zu erzeugen, im Raum erzeugt. Also das heißt, die Informationen, das Lichtfeld, was die Objekte aussenden, zum Beispiel eine Person, die wir zum Beispiel im Holocom-Use-Case darstellen wollen, dieses Licht ist tatsächlich mit dem Auge wie mit dem natürlichen Sehen fokussierbar und eben dadurch auch wahrnehmbar im Raum. Und das ist halt die Besonderheit von echter Holographie im Vergleich eben zu anderen Technologien, die zum Beispiel auf Basis von Stereo funktionieren. Weil dort werden nur Bilder dargestellt auf einem Screen, auf einer virtuellen Ebene. Aber bei Holographie wird mit Hilfe von speziellen holographischen Mustern wird sozusagen die Phase und die Amplitude des kohärenten Lichts, was quasi von dem Backlight von dem Display kommt, wird so moduliert, dass im Raum Millionen von kleinen Lichtpunkten entstehen, die eben tatsächlich verortet in der Tiefe sind. Und das ist eben diese Besonderheit. Diese echte Holographie ist eine neuartige Technologie, vor allen Dingen im Rahmen von Echtzeitsystemen. Also wenn man das mit einem echten Display sehen will, wir forschen da schon seit sehr vielen Jahren dran. Aber wir sind jetzt im Prinzip auf dem Weg, das innerhalb von wenigen Jahren in eine Produktreife zu bringen. Die Besonderheit von Holocom im Zusammenhang mit 6G ist natürlich, dass wir hier von enormen Datenraten sprechen. Also wir wollen ja nicht nur 2D-Bilder übertragen, Videokonferenz, sondern wir wollen das Ganze ja auch in den 3D-Raum bringen, also quasi in die Tiefe ziehen. Das heißt, man hat natürlich enorm viel mehr Daten, die übertragen werden müssen. Und die weitere Anforderung ist, gerade weil das alles Realtime sein soll und weil man eben mit so einem holographischen Endgerät sich ja eben auch von verschiedenen Perspektiven aus bewegen will, braucht man eine sehr, sehr, sehr geringe Latenz. Also das heißt, wir haben höhere Datenraten bei geringerer Latenz. Das sind eigentlich so die Hauptanforderungen. Dazu kommt ja noch, dadurch, dass wir das ja über Netze übertragen wollen, kommt eben Themen wie Prozessierung in der Cloud, im Edge-Bereich dazu. Das heißt eben auch die Allokierung von Ressourcen, das Reagieren beispielsweise auf Änderungen im Netz zum Beispiel, wenn die Netzqualität sich verändert, solche Dinge, dass man dann eben dynamisch Ressourcen auch verschiebt beispielsweise. Weil, wenn man sich jetzt vorstellt, ein holographisches Display, wie gesagt, wir sitzen vor dem System, da hat man ein Eye-Tracking-System an dem holographischen Display dran, was quasi die Augen erfasst. Man bewegt sich vor dem System und mit jeder minimalen Augenbewegung muss quasi das Edge-System eine neue Ansicht für die jeweilige holographische Darstellung generieren. Und dieser Loop quasi, Latenz, Eye-Tracking zum Edge-System, wieder zurück mit der Ansicht, das muss so gering sein, dass der Betrachter das quasi nicht wahrnimmt. Also unterhalb der Wahrnehmungsschwelle quasi. Und das ist eigentlich eine der größten Herausforderungen im Use Case.
Also da war ja eine ganze Menge Spannendes dabei. Ich glaube auch viele Fachbegriffe, die man so jetzt gar nicht so ad hoc versteht. Aber wir können ja mal versuchen, es aufzudröseln. Also er hat ja viel darüber gesprochen, dass wir hier in diesem Use Case Holocom, ja, uns mit Holographie beschäftigen. Holographie, ja, also sozusagen eine Projektion eines Körpers oder eines aufgenommenen Gegenstands. Und das sieht so aus, als ob das echt ist. Aber man kann da reinfassen oder halt auch nicht, oder das ist ein Display und es ist halt doch nicht echt. Aber es sieht irgendwie so echt aus und man kann sozusagen auch, wenn ich mir jetzt hier, ich habe ein Glas in der Hand und ich bewege das vor meinem Kopf sozusagen, dann kann ich auch aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Glas gucken. Und ganz ähnlich soll es dann auch bei Holographien sein, dass man sozusagen drumherum laufen kann und es von allen möglichen Seiten angucken kann. Das habe ich verstanden. Also Holographie ist was anderes als einfach so ein Video auf meinem Smartphone. Ja, ist was ganz anderes.
Genau.
Und was jetzt so eine Zwischenlösung, so klang das so ein bisschen despektierlich von ihm, ist Virtual Reality. Also ich kenne das ja auch, man kann sich zum Beispiel sein Handy in so eine Schachtel machen, dann kann man das vor den Kopf machen und dann kriegt man quasi ein Bild fürs linke Auge, ein Bild fürs rechte Auge und irgendwie sieht es dann aus, als ob man mittendrin ist quasi in so einer virtuellen Welt. Und das ist auch nochmal was ganz anderes, darum geht's hier gar nicht, sondern Holographie ist etwas, was wahrscheinlich die wenigsten hier überhaupt gesehen haben oder sich vorstellen können. Man kennt es nur aus dem Fernsehen, ja. Und ihr arbeitet an der Zukunft. Und was ich jetzt auch noch vielleicht da abschließend mitgenommen habe, ist, dass es ja nicht nur ist, dass man sozusagen eine weitere Dimension reinzieht, im Sinne von jetzt haben wir das Räumliche, sondern die Komplexität kommt auch daher, dass wir natürlich eine geringe Latenz haben wollen, also quasi wenig Verzögerung. Das Bild darf nicht ruckeln. Ich mach's mal einfach, das Bild darf nicht ruckeln, damit es sich möglichst natürlich und wirklich wie ein echter Körper im Raum anfühlt. Und das hat er zum Schluss gesagt und das fand ich eigentlich total spannend. Also gerade, es gibt Anwendungsfälle, wo es auch wichtig ist, dass der Rechner, der gerade dieses Hologramm projiziert oder mir zeigt, dass der auch weiß, wie ich mich gerade bewege. Also er hatte ja Eye-Tracking gesagt und er sagte, dass basierend auf dem, wo ich gerade bin, dann auch dieses Bild, dieses Hologramm anders dargestellt werden müsste, damit es sozusagen funktioniert. Das nehme ich jetzt erstmal hin, aber das stelle ich mir wirklich total schwierig vor, weil da muss ja quasi nicht nur das Hologramm angepasst werden zu mir, sondern dann muss meine Position im Raum an wen eigentlich gesendet werden. Er hat ja gesagt, an die Cloud, an die Edge-Cloud. Also irgendwo im Netz habt ihr Deutsche Telekom irgendwelche Computer zu stehen, die mir das rechnen. Weil der Sender oder so oder der Computer von dem, der es gerade aufnimmt, das Hologramm, der rechnet das ja nicht. Sondern das heißt, in dieser Kommunikationsstrecke geht es nicht nur darum, sozusagen eine Datei von A nach B zu schicken, sozusagen Hologramm von, ich nehme es hier auf und schick's nach Dresden, sondern in der Zwischenstrecke muss auch irgendwas berechnet werden. Und das scheint nochmal richtig kompliziert zu sein. Das nennt man dann Edge Cloud Computing. Und, oder? Ihr nickt?
Ja. Ja, genau. Das passiert auf der Edge Cloud, ist aber genau genommen sozusagen ein Rendering-Framework oder nachher das Headless, nennt man auch Headless Rendering, weil nichts zu sehen ist, sondern das passiert da und wird dann zurückgesendet.
Ah ja, dazu kommen wir wahrscheinlich.
Genau, dazu kommen wir noch.
Spannend. Okay.
Vielleicht noch so kurz zu dem Hologramm. Das ist, also das ist interessant, das Spannende ist natürlich, dass diejenige, der es nutzen möchte, die brauchen keine dieser Brillen, ja, die manchmal so schwer, unförmig, zu tragen, sondern das passiert tatsächlich übers Eye-Tracking. Und du musst dir halt vorstellen, dass ja das System muss ja wissen, also wenn du jetzt um einen Gegenstand hier, um das Wasserglas, was vor uns steht, sozusagen von verschiedenen Seiten guckst, dann sind andere Bilder und die müssen synchronisiert. Wenn du dich bewegst, muss das System wissen, okay, jetzt guckt er aus dieser Richtung, dann muss ich für ihn ein bestimmtes anderes Bild rendern. Und da, wie Enrico schon sagte, ist halt diese Zeitschleife oder die Zeit, die benötigt wird zum Rendern, die ist da halt sehr wichtig, dass die sehr kurz ist. Und deshalb können gewisse Sachen, wenn man es nicht direkt vor Ort rendern kann und ich das in der Cloud halt tun muss, dann muss ich das in der Edge Cloud tun. Die Edge heißt ja quasi, die ist sehr dicht dran am jeweiligen am Sendemasten oder an der Basisstation. Damit möglichst wenig Zeit sozusagen vergeht fürs Rendern. Was auch interessant ist, Enrico hat ja vorgestellt, dass die Displays sozusagen das eine Ende der Leitung. Aber jetzt muss man natürlich die Person muss man auch irgendwie aufnehmen oder einscannen oder capturen, wie es so neudeutsch heißt, damit man so diese Daten, die dort beim Capturen entstehen, halt auf der anderen Seite der Leitung wieder darstellen kann. Und auch hierfür haben wir einen Partner im Projekt, das ist die Firma VoloCap. Die ist auch ganz spannend, weil ich finde es spannend, weil sie halt in der Filmindustrie unterwegs sind und die haben ihren Sitz in Babelsberg, haben auch an großen Hollywood-Produktionen mitgewirkt. Und die sind halt dafür verantwortlich zu schauen, wie kann man halt so eine Person einscannen.
Ach so, ist das, wo ich habe mal sowas, glaube ich, von Herr der Ringe gesehen, wo so Gollum abgefilmt haben und dann hatte der so einen Anzug an mit Punkten drauf und dann hat die Kamera quasi so Motion-Tracking gemacht und dann wurde daraus ein 3D-animierter Objekt. Ist das so ein bisschen das Thema?
Ja, die können quasi, sind zum Beispiel in der Lage, Schauspieler einzuscannen. Und die können dann so gerade für Massenszenen oder so, die kann man dann irgendwo beliebig wieder platzieren und die sind so echt gerendert, dass... Weil die aus jeder Position, die kannst du in jeder Bewegung halt.
Achso, bei Matrix und dann wurden die auch alle doppelt dargestellt. Ah, okay.
Genau. In der Fortsetzung sind die, glaube ich, auch beteiligt. Also das sind die Kollegen wissen sozusagen, wie man Personen rendert. Und das ist natürlich jetzt eine Herausforderung zu gucken, weil da entstehen Massen von Daten. Also sie sagten mal, ich glaube, das waren. In 10 Minuten scannen die mal locker so 100 Terabyte oder so. Ne? Und das zu übertragen ist eigentlich gar nicht möglich. Also und jetzt müssen wir schauen halt für diesen Use Case, für dieses holographische Kommunikation, wie weit kann man runterskalieren? Wir brauchen halt mindestens 2 Kameras, weil man eine Tiefeninformation auch braucht für diese Holographie. Und wie weit kann man da gehen? Weil so ein Riesen... Wir werden, wenn wir später das mal ein regulärer Dienst werden soll, dann kann nicht jeder in seinem Wohnzimmer halt so ein 360-Grad-Studio irgendwie haben, ne? Sondern da braucht man irgendwas, was handhabbar ist und so in diesem Spannungsfeld bewegen, die sich rauszukriegen. Wie kann das einmal technisch aussehen? Und ist ja heute auch so bei dieser Holographie oder bei diesen 3D-Darstellungen, ist es nicht mehr wie bei Video, wo du halt hast einen Codec, das rechnet dir halt das Bild runter, also da arbeitest du halt mit Bildern, die werden halt über einen Codec runterkomprimiert und dann kannst du übertragen, sondern beim 3D passieren sehr komplexe Prozessschritte, und da müssen sie auch gucken, okay, welche kann ich halt vor Ort beim Client machen, welche muss ich im Netz machen, welche können entfallen, welche kann ich zusammenfassen und so, das ist so der Job aktuell von den Jungs von VoloCap.
Genau. Wir haben auch mal eine Demonstration gesehen auf einem Video, wo dann ein paar Daten aufgenommen wurden und wurde dann gesagt, dass die immense Datenmenge mehrere Tage dann zum Prozessieren braucht mit KI und dass die durch das Erfassen von einem Raum aber dann auch Szenen darstellen können, die eigentlich gar nicht gedreht wurden. Also die Kamera muss diese Tour gar nicht gefahren haben. Also da ist unter Einsatz von KI sehr, sehr viel möglich. Also wirklich unfassbar.
Spannend. Bevor wir sozusagen weiter im Text gehen, sozusagen einfach nur, ich habe, glaube ich, vorgestern, irgendwie letzte Woche, wurde mir in meinen Feed reingespült, so eine von irgendeiner Spielemesse oder irgendwie, ich glaube, die Unreal-Leute, also die diese Spiele-Engine quasi produzieren, hatten da irgendwie gezeigt, wie sie, das muss mit einem Smartphone gewesen sein, sozusagen irgendwie ein Gesicht abgefilmt haben von so einer Schauspielerin und dann, keine Ahnung, es hat vielleicht 2-3 Minuten gedauert, dann hat der Rechner das fertig gerendert und hat dann daraus ein 3D-Objekt gemacht, also sozusagen. Ja. Und jetzt nehme ich mir daraus mit, ich hoffe mal, dass das irgendwie thematisch hier reinpasst, aber dass das, das Endgerät, so ein Handy, das könnte das grundsätzlich erfassen, aber dieses Rendering, ja, ich meine, selbst da haben die das gefeiert, dass das nur 2 Minuten gedauert hat. Ja? Ja, aber wir reden ja hier nicht über 2 Minuten, wir reden ja dann sozusagen wirklich über ja, andere Zeiten. Und daher gibt es sozusagen wahrscheinlich auch viel motiviert aus der Spieleindustrie irgendwie da auch Fortschritt, ja, und der Filmindustrie. Aber die Lücke zu dem, wo man eigentlich hin will, ist noch sehr, sehr, sehr groß.
Genau. Und das weil, wie du schon sagst, so diese ganzen einzelnen, dieses Rendering an sich, das ist halt viel, das ist ein immenser Rechenaufwand und den muss man halt verteilen, weil den kann nicht, in den meisten Fällen nicht der sozusagen der Client, das, was vor Ort ist sozusagen, das kann es nicht immer berechnen. Und deshalb haben die Kollegen vom Fraunhofer, der Kollege, wie heißt er?
Der Louis.
Genau, Louis wusste ich, aber der Nachname.
Louis Basbus.
Ja, genau. Die sind da mit einem Framework, mit diesem sogenannten Headless Rendering befasst, was denn in der Nähe des Clients läuft, damit die Zeiten besonders kurz sind. Und ja, ich glaube, da kann uns am besten selber was erzählen, Jo.
So, im Headless Rendering geht es erstmal darum, dass komplexe 3D-Anwendungen in der Cloud zu rendern und nur das Output-Bild zum Client zu übertragen. Das heißt, man braucht keine große oder hohe Rechenkapazität am Consumer-Endgeräte, sondern diese Rechenleistung wird dann mehr oder weniger in der Cloud ausgelagert. Und das bringt sehr viele Vorteile, vor allem die Zugänglichkeit. Man kann auch auf Legacy-Geräten, die nicht so viel Leistungskapazität haben, also Rechenkapazität und Speicherplatz, trotzdem diese Arten von Anwendungen, Metaverse-Anwendungen, 3D-Anwendungen ausführen lassen. Und natürlich andere Vorteile ist die Geschwindigkeit beim Laden von solchen Anwendungen, weil normalerweise 3D-Anwendungen brauchen viel Speicherplatz. Es werden Gigabytes an Daten übertragen. Und wenn diese Anwendungen in der Cloud oder auf dem Edge gerendert werden, dann muss man nicht unbedingt alles herunterladen auf dem Consumer-Endgerät, sondern das wird einfach in einem Prozess auf dem Edge heruntergeladen, werden die Applikation dort ausgeführt und nur das 2D-Bild wird zum Client übertragen. Je nachdem, ob das 2D, was für ein Endgerät, Consumer-Endgerät, also ist es Flat Screen, ist es ein VR-Brille, ist ein holographisches Display, alles ist möglich. Aber alle diese Anwendungen brauchen hohe Rechenkapazität, also GPUs, die sehr viel Rechenleistung haben, um solche Anwendungen zu rendern. Und besonders, wenn es um fotorealistische Anwendungen geht. Und das ist also das bekannteste Beispiel für Headless Rendering in Cloud Gaming. Also es gibt eine Reihe von Produkten bereits und Plattformen auf dem Markt, die das anbieten. Die Zukunft sieht auf jeden Fall viel, viel versprechend aus. Vor allem, dass an allen Ecken wird geforscht an neuen Technologien, die dieses Erlebnis besser machen. Und besonders, wenn es um Netzwerk geht, was vor allem für uns in diesem Projekt 6G Next wichtig ist, zu erforschen, was sind die Anforderungen an intelligenten Netzen, damit diese Anwendungen performant funktionieren und laufen. Und vor allem die 3 Parameter, also geringe Latenz, das ist das wichtigste Kriterium für den Erfolg von Headless Rendering, weil wenn Latenz zu hoch ist, dann leidet das User Experience darunter. Und es gibt dann Unterschiede, welche Arten von Consumer-Geräten verwendet werden. Aber wenn zum Beispiel Head-Mounted Displays für die Darstellung von solchen Anwendungen verwendet werden, dann braucht man eine sehr geringe Latenz, so ungefähr um die 20 bis 30 Millisekunden. Bei Flat-Screens vielleicht kann man eine höhere Latenz tolerieren, Also hohe Latenz im Sinne von 50 bis 100 Millisekunden. Aber das ist ein wichtiges Kriterium. Und zusätzlich ist die Bandbreite, auch wenn wir über Head-Mounted Displays, wir sprechen auch über hohe Resolutions, hohe Bitraten, das muss auch gewährleistet werden. Und auf jeden Fall, dass die Verbindung zwischen Endgerät und Edge, dass es zuverlässig ist. Ansonsten kommt es zu Unterbrechungen und so weiter und darunter wird die Experience leiden.
Okay, spannend. Also er hat im Prinzip nochmal ein bisschen zusammengefasst, wie wir uns da selber dem Thema genähert haben. Headless Rendering ist quasi eine Tätigkeit bei euch im Projekt. Und Louis als Forscher und Projektleiter am Fraunhofer Fokus ist mit dabei und den haben wir gerade gehört. Ich wollte an der Stelle auch einfach nochmal mitnehmen für mich als Übersetzungsleistung. Also ich habe auch wahrscheinlich in demselben Atemzug, wo ich diesen Ausschnitt da von dieser Spielemesse sozusagen gesehen habe, eigentlich zum ersten Mal vom Thema Cloud Gaming gehört, ja. Also und das gibt parallel zu dem, was ihr hier macht, ne? Also Cloud Gaming, das kennen vielleicht die einen oder anderen, ja, GeForce Now oder so. Und das befähigt jedes Endgerät quasi, Hochleistungsspiele zu spielen, ja, weil die Berechnung der Spiele, also das, was sozusagen dargestellt wird, das, was immer so grafikkartenintensiv ist, das passiert halt in der Cloud und ich krieg's nur noch als Video rübergeschickt. Und die Idee ist natürlich grandios, weil ich da dann sagen kann, gut, dann zahle ich monatlich meinen Beitrag und da habe ich immer die beste Grafikkarte und es wird richtig toll mir dargestellt. Und das ist so ein bisschen die Parallele zu euch, dass ihr sagt, ich kann ja nicht erwarten, wenn ich jetzt mit holographischen Informationen arbeiten will, Holographie in der Kommunikation, dass dann jeder Otto-Normal-Mensch sozusagen ein Endgerät hat, was sozusagen diese immense Rechenpower hat. Und deswegen sagt ihr, nee, wir ziehen das ins Netz rein, so wie Cloud Gaming quasi. Und das Device, was der Mensch haben muss, muss dann gar nicht mehr so leistungsfähig sein.
Genau, das ist die Idee dahinter, Rechenleistung ins Netz zu bringen oder am Netz zu verteilen.
Okay, super. So, können wir jetzt mal zu den Drohnen kommen?
Sehr gerne. Das passt sogar sehr gut vom Übergang her, weil das da ganz ähnlich gelagert ist. Weil bei den Drohnen können wir halt auch nicht die gesamte Intelligenz mitführen, sondern sind darauf angewiesen, dass ein Teil halt am Boden bleibt, im besten Fall. Und dass es halt zentral berechnet wird. Wir sind bei dem Drohnen-Use-Case, vielleicht fangen wir erstmal so weit an. Da geht es um die Smart-Drones. Also eine intelligente Drohnenanwendung, genauer gesagt ein Antikollisionssystem für Drohnen, haben wir uns da auf die Fahne geschrieben. Und das kommt so ein bisschen aus dem Vorprojekt, das wir bei uns an der Hochschule hatten. Das nannte sich VIGA, Virtual Instructor for General Aviation. Und da ging es darum, über eine Simulation, die schneller eigentlich als die Lebensrealität läuft, eine Evaluation des zukünftigen Flugzustandes machen zu können. Und das ist quasi ähnlich gelagert, wie jetzt schon gesagt, zu dem anderen Fall. Da braucht man halt auch ein bisschen mehr Rechenleistung. Das kann nicht an Bord von dem Fluggerät selber gemacht werden, sondern halt am Boden. Und mit dem gleichen Ansatz wollen wir die Flugwege von Drohnen evaluieren und halt eine Kollision von verschiedenen Fluggeräten vermeiden. Das ist auch so ein bisschen das, was man, wenn man sich die Outlooks anschaut, wie sich Luftverkehr in der Zukunft entwickeln soll, genau sozusagen diese Richtung, also bemannter und unbemannter Luftverkehr soll zunehmen, aber es gibt halt keinen Ansatz, wie man bemannte und unbemannte Fluggeräte in einem Luftraum intelligent zusammenführt. Das ist eher so eine, man versucht die Unbemannten in einem eigenen Luftraum zu halten, alle bleiben auf ihren Strecken, aber was ist, wenn jetzt doch eine Situation entsteht, wo sich beide annähern. Das ist riskant und wird einfach jetzt ausgeklammert. Und da wäre halt Kommunikation bzw. Konnektivität zwischen den Teilnehmern genau der Schlüssel, um das zu erreichen. Und das versuchen wir mit diesem Use Case halt abzubilden.
Okay, also das Ziel ist es, Drohnen dazu zu befähigen, selbstständig zu erkennen, ob Gefahr besteht im Luftraum, zum Beispiel durch andere Drohnen oder durch andere Flugobjekte, könnten ja auch Flugzeuge sein.
Ganz genau.
Ich glaube auch zukünftig wird es so sein, dass man mit einer Drohne nicht über ein BER fliegen kann, sondern dann hält die halt an, weil die weiß, diese GPS-Koordinate, das ist tabu.
Ne? Ja, genau.
So aber was passiert ja. eigentlich, genau, wenn ganz viele Drohnen, vielleicht auch nicht nur private, sondern auch welche, die irgendwas ausliefern oder so, in der Luft sind und was du mit Intelligenz meinst und darauf auch abzielend auf das, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Vorprojekt bei euch an der Hochschule. Wenn eine Drohne eine andere Drohne sieht und die ist jetzt 2 Zentimeter in der Nähe und sagen wir mal in einem Augenzwinkern gibt es die Kollision, dann ist schon zu spät. Das heißt, die Intelligenz besteht darin, zu Wahrscheinlichkeit auszurechnen irgendwie, deswegen smart oder intelligent. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Drohne, die jetzt 20 Meter von mir entfernt ist, mich den direkt treffen wird. Angenommen, die hat sich bisher so lang bewegt und ich bewege mich ja da lang und dass man das so predikten kann, vorhersagen kann.
Da braucht man eine gewisse Vorlaufzeit oder eine Vorlaufstrecke, mit der man das dann vorhersagen kann, um dann gegebenenfalls eine Ausweichroute, Manöver dann durchzuführen, dass man der Drohne dann mitteilt. Und das kommt auch so ein bisschen noch aus der Überlegung, wir haben ja andere Forschungsprojekte im Bereich auch 5G, das Aladdin-Projekt, da geht es eigentlich eher um Waldbrand-Szenario bzw. Großschadenslagen, wo dann halt auch mit einer Drohne zum Beispiel eben über einem Waldbrand-Szenario beobachtet wird. Und da ist ja dann bei so einem Großeinsatz halt auch Feuerwehr unten am Boden und auch Polizei oder vielleicht auch Rettungshubschrauber in der Luft. Und solange die in der Luft sind, kann keine Drohne hoch, beziehungsweise umgekehrt, wenn eine Drohne hoch ist, dann will auch kein Hubschrauberpilot da in der Nähe sein. Also braucht man da in der Zukunft halt ein System, das in der Lage ist, die Bemannten sozusagen zu schützen.
Ah, okay, das führt auch ein bisschen zu dem, was wir ganz am Anfang gehört haben. Ne? Also wichtig bei dem 6G-Standard, der zu entwickeln ist, ist das Thema Mensch-Maschine-Interaktion und das Thema Sicherheit. Das habe ich jetzt beides gehört. Mensch-Maschine, also sozusagen bemannte Flugobjekte, nicht bemannte Flugobjekte. Schwierig, ja.
Ja.
Und Sicherheit, naja, die Drohne darf niemals das Netz verlieren. Also es muss ständig connected sein, weil sonst ist ja nicht handelbar, was da jetzt gerade passiert. Ja, also vielleicht gibt es so einen Notmodus, wenn du das Netz verlierst, dann bitte zisch ab. Aber es gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo das auch nie passieren darf.
Ja, genau. Da ist dieses Resiliente, ich nutze alles, was verfügbar ist, quasi in der Umgebung. Und eine Gesamtkonnektivität daraus zu machen, ist genau das, was man in dieser Anwendung braucht. Und dass es halt zuverlässig funktioniert und auch von außen geschützt ist, also wieder dieses Stichwort Cybersecurity, dass man nicht die Drohne für andere Zwecke sozusagen missbrauchen kann.
Genau. Und unter diesen, sozusagen von diesen Use Cases mal ausgehend, sowohl von dem Holocom als auch von den Drohnen, brauchen wir natürlich eine gewisse Infrastruktur drunter. Und so ein Thema davon ist, wir nennen es Highspeed Backbone. Betrifft es, ja, sagen wir mal, mäßig gut, weil es doch ein bisschen mehr ist. Wir gehen davon aus, dass wir haben das Netz und Applikationen, aber Applikationen greifen nie direkt aufs Netz zu. Also man hat immer irgendwie ein Stück Software, man hat ein Stück Cloud-Infrastruktur oder irgendwelche anderen Infrastrukturen dazwischen. Und wenn die nicht so schnell sind wie das Netz, dann kann man die Geschwindigkeit, die wir vielleicht durch super, super Highspeed-Netze haben, gar nicht bis zu den Applikationen bringen. Von daher ist so der Hintergedanke, ja, wir müssen auch gucken, dass dazwischen die Schicht, dass die auch besonders schnell ist und intelligent. Und es gibt so, was im 5G schon angefangen wurde, da hat man ja dieses Edge Computing eingeführt, also Rechenkapazitäten in der Nähe der Basisstation. Das tragen wir noch ein Stück weiter, wo wir sagen, ja, warum eigentlich nur Edge? Das kann auch Cloud oder auf den Client selber, es kann über das ganze Cloud Continuum sozusagen passieren, dieses Auslagern von Rechenkapazitäten. Und da sind wir dran. Also wenn jetzt am Beispiel dieses Holocom Use Cases, da ist der Client als Apparatur irgendwo und sagt, ja, wo kann ich mich denn jetzt hin verbinden? Wo habe ich, welche Edge ist denn jetzt für mich die günstigste im Sinne von, hat die wenigste Latenz, kosteneffektiv oder wie auch immer. Das ist das eine, aber auch, dass die Anwendung, ja, wenn die, also dieses Cloud Rendering Framework, das läuft irgendwo auf einer virtuellen Maschine und sagt, okay, jetzt habe ich hier schon den 65. Nutzer drauf, ich müsste jetzt eine neue Instanz starten, wo habe ich denn dazu entsprechende Kapazitäten? Dann, ja, dann braucht man auch so zunächst Informationen, okay, hier und hier sind weitere Ressourcen, GPUs, CPUs und so weiter vorrätig.
Also das, was du gerade beschreibst, dieses Ad-Hoc-Gucken, wie kriege ich jetzt mein Dienst, nämlich die Darstellung des Inhaltes sozusagen, am schnellsten in höchster Qualität hingestellt? Mit welchem Partner in der Cloud? Ja, mit welcher Ressource muss ich kommunizieren? Wer kann mir das am schnellsten herstellen? Und das, was du beschrieben hast, ist quasi die Problematik der Ressourcenallokation, was wir ja auch in einem der Interviews vorab gehört haben.
Genau. Und um jetzt auch den Schwenk zu kriegen. Also wir haben ja, was wir so im Vorfeld oder während der ersten Projektlaufzeit gelernt haben, ist, dass das Netzwerk und der Computing Layer, der Software Layer, der Backbone, wie auch immer wir den nennen, dass die zusammenwachsen und mit dem und dann treffen sich eigentlich auch die beiden Use Cases, weil plötzlich bringt zum Beispiel der Drohnen Use Case bringt da so eine Dynamik rein. Also wenn als Beispiel für so eine Drohne halt, die da fliegt, die hat halt auch im Netz eine Repräsentation, nennt's Digital Twin oder Replika oder wie auch immer. Da ist halt vermerkt, okay, die hat die Geschwindigkeit, die Fluglage, den Pitch, den weiß ich was. Und wenn jetzt eine Drohne von A nach B fliegt, dann nehmen wir mal so einen Case an wie von der Ostküste zur Westküste in Amerika, dann ist plötzlich eine Edge Cloud nicht mehr eine Edge Cloud. Und das heißt, wir müssen die Daten sozusagen weiter roamen oder und im Netzwerk heißt sowas Handover oder Roam, und plötzlich haben wir ähnliche Mechanismen wie im Netzwerk, haben wir plötzlich auch in der Computing-Schicht. Ja, da müssen wir diesen Digital Twin durch die einzelnen, entlang des Flugweges, durch die einzelnen Systeme schleifen oder replizieren.
Und die müssen alle dieselbe Sprache sprechen. Also genau. Auch diese Systeme, diese Software-Architektur-Komponenten müssen irgendwie standardisiert miteinander reden. Und das heißt, was ihr jetzt hier sozusagen mitentwickelt, ist nicht nur ein neuer 6G-Standard, so im Sinne von, so funktioniert die Funkwelle, ja, sondern halt die ganze Kette runter, inklusive der Software.
Genau, da hängt einiges dran. Und interessanterweise, viele Sachen, die wir aus dem Netzwerk kennen, wie gesagt, Roaming, aber auch Authentisierung oder irgendwelche Sicherheitsmechanismen, die müssen wir auch auf den Cloud-Layer übertragen, ne? Und da merkt man, dass hier das wächst halt zusammen, Computing und Konnektivität.
Da hat die Deutsche Telekom aber Glück gehabt, dass es noch Herausforderungen gibt für die eigene Existenz.
Ja, deshalb sind wir dabei.
Sehr schön.
Ja, und natürlich ist die Frage, wenn wir nochmal auf den Holocom-Use Case zurückzukommen, da sind ja auch eine Menge Aspekte bei, die zu tun haben mit Wahrnehmung und mit, also wo wir gucken müssen, welche Qualitäten halt ausreichen. Wir werden nicht, wie gesagt, dieses volle Set an 360 Grad und Kameras haben, und auf die Displays müssen wir schauen. Und da begleitet uns, da kommt so ein Stichwort ins Spiel, das heißt Quality of Experience, wo uns die TU Ilmenau begleitet mit dem Professor Dr. Alexander Rake, der da im Fachgebiet audiovisuelle Technik unterwegs ist und auch ein Projektpartner bei uns. Und der schaut sich halt an, wie sind eigentlich die Qualitäten, wie nimmt man die Sachen wahr. Und wir hatten letzte Woche ein Konsortialmeeting, und da hatten wir Gelegenheit dazu, ihn zu befragen und auch ein bisschen was aufzunehmen. Und ich glaube, das passt jetzt hier ganz gut rein. Insbesondere hat uns die Frage beschäftigt, was ist eigentlich Quality of Experience, auch QoE abgekürzt?
Ja, danke für die Frage. Also Quality of Experience ist natürlich am Ende des Tages das, was der Kunde erfährt, was er erlebt oder die Kundin erlebt, wenn sie tatsächlich diese Technologie irgendwann mal im Laden kaufen kann. Und da ist es so, dass wir hier mit einer völlig neuartigen Netztechnologie arbeiten, und die ermöglicht sehr große Bandbreiten prinzipiell und damit auch neuartige Services, wie zum Beispiel eben wirklich relativ hochqualitatives volumetrisches Video, was dann eben für Benutzer in einer Kommunikationssituation holographisch sogar dargeboten werden kann. Und das ist also fast so ein bisschen wie bei, wenn wir das von Star Wars kennen, dass wir also im Prinzip so eine Art Erscheinung der Person, in diesem Fall auf einem Bildschirm, aber im Raum haben, die wirklich abhängig davon ist, wo ich hinschaue, was ich gerade tue, und damit eben wirklich ein hoffentlich neuartiges und besseres Kundenerleben ermöglicht. Also auch so, dass man denkt, man wäre mit dieser Person in einem Raum. Ne? Das ist so die Idee, also mehr Nähe quasi zu erzeugen. Und gleichzeitig gibt es aber durch die Netztechnologie sehr viele Faktoren, die dem ein Schnippchen schlagen könnten. Ne? Also, und da muss man eben dafür sorgen, dass man quasi die ganze Kette im Blick hat, also Ende zu Ende, dass man also weiß, wie sind die Verzögerungszeiten an verschiedenen Stellen, wie wird das Ganze kodiert, wie wird es wiedergegeben. Ne? Und da muss man also verschiedene Faktoren betrachten und die ganze Zeit miterheben, um dann idealerweise vorhersagen zu können, messen zu können, wie der Kunde, die Kundin das am Ende erleben wird. Ja, die Besonderheiten dabei sind, an verschiedenen Stellen zu sehen. Also zunächst mal ist bei der Aufnahme dieses volumetrischen Videos ist es so, dass da natürlich schon verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Das muss also relativ natürlich wirken. Frühere Varianten dieser volumetrischen Videos wirkten so ein bisschen, im Fachjargon spricht man von uncanny, also so, dass es so ein bisschen, naja, unnatürlich wirkte, als würde man quasi mit einer künstlichen Person irgendwie sprechen, und hier wäre es jetzt das Ziel, also für diese Holocom-Anwendung aus dem Projekt, dass man das möglichst natürlich aufzeichnet. Ne? Das ist also schon die Quelle muss eine gewisse Natürlichkeit haben. Wenn man das jetzt beim Kunden aufbaut, hat man natürlich nicht die Möglichkeit, mit ganz vielen Kameras zu operieren. Das heißt, da wird es dann interessant, was ist der Effekt davon, dass ich weniger Kameras benutze? Hat das schon einen Einfluss auf die Qualitätswahrnehmung? Ja, dann gibt es die ganze Verarbeitung, die Übertragung über das 6G-Netzwerk, ne, was wir da irgendwie prototypisch zumindest in Software implementieren werden. Und da wird es interessant sein, welche Komponenten der Verarbeitung werden quasi auf einem Edge-Server laufen, welche werden vor Ort laufen, ne, auf den Devices. Das wird einen Einfluss haben auf das, was dann die Kunden, die Kundinnen sehen werden. Ja, und dann besonders natürlich die holographische Wiedergabe, ne, die ist höchst spannend. Normalerweise kennt man stereoskopisch, zum Beispiel aus dem Kino, ne, aber da ist es dann eben wirklich so, dass man quasi flächige Bilder hat und eben auch nur auf den Bildschirm fokussieren kann. Ne, das heißt also, es ist zwar so, dass die Neigung sozusagen der Augen abhängig davon ist, wo das Bild kreiert wird, aber der Fokus ist immer auf dem Bildschirm, und das ist hier bei dieser wirklich echten holographischen Darstellung anders, weil wir jetzt an dieser Stelle in der Lage sind, wirklich das Bild im Raum erscheinen zu lassen, ne, und dadurch dann eben ich auch als Betrachterin eben dann auf dieses volumetrische Objekt fokussieren kann. Also es sind also ganz viele verschiedene Aspekte, die hier, sagen wir mal, in einer sehr bemerkenswerten Weise zusammenspielen und neu sind und eben sich dann auch in der Qualitätsbeurteilung widerspiegeln müssen, ne, also in den Methoden, die man dafür verwendet. Und da ist es interessant, dass also man sowohl passive Aspekte hat, also ich schaue mir das nur an, ne, und kann vielleicht meinen Kopf bewegen und das Objekt bewegt sich, aber ich kann auch zum Beispiel mit der anderen Person ja dann im Idealfall, wenn es sich um ein Videokonferenz in Anführungsstrichen System, also holographisches Videokonferenzsystem handelt, kann ich mit der anderen Person auch reden. Das heißt, man muss dann auch diese Interaktionsaspekte mit einbeziehen, und da werden wir also in den nächsten 3 Jahren spannende Ergebnisse uns erhoffen. Ne? Also gerade für uns jetzt, für unser Fachgebiet methodologisch, ne, uns interessiert, wie kann ich das messen? Also wie kann ich das so messen, dass es wiederholbar ist, also im Englischen reproducible? Wie kann ich es aber auch so messen, ne, dass ich es vielleicht dann später automatisiert machen kann, sodass der Betreiber von so einem Dienst auch die ganze Zeit weiß, wie gut ist die Qualität von meinem volumetrischen, holographischen Kommunikationsdienst. Und da spielen natürlich dann auch Dinge eine Rolle wie die Anonymität oder die Privatsphäre derjenigen, die sozusagen dann gerade an diesem Gespräch teilnehmen. Da möchte man also einerseits wissen, ist das eine gute Qualität, aber gleichzeitig jetzt nicht irgendwie die Bilder, wie sie original aufgenommen worden sind, die volumetrischen Videos quasi irgendwo abspeichern müssen und dann natürlich sehr vehement in die Privatsphäre eingreifen. Und da ist dann eben sozusagen die Kunst, wird es sein, da eine Beschreibungsform zu finden, die davon abstrahiert, aber dennoch Auskunft über die vom Nutzer wahrgenommene Qualität oder das Qualitätserleben liefern. Genau, also die Ergebnisse, die da erwartet werden, beziehen sich hauptsächlich jetzt in unserem Bereich einerseits auf diese methodologischen Dinge. Also wir sind da auch in der internationalen Standardisierung recht aktiv und erhoffen uns, dass wir eben die methodologischen Erkenntnisse da auch einbringen können, dass wir also Messstandards mit beeinflussen werden, wie eben solche Dinge vermessen werden können, eben aus Kundensicht. Und wesentlicher anderer Punkt ist natürlich, es werden ja Systeminstanzen, also Systembeispiele implementiert im Projekt, und die werden wir natürlich en passant mit evaluieren mit diesen Methoden. Das heißt also, ein weiteres wichtiges Ergebnis wird hoffentlich sein, dass wir eben sagen können, wie kann man diese Systeme noch besser machen, an welcher Stelle kann man vielleicht ein bisschen Daten einsparen, wo sind vielleicht Delay-Zeiten, also Verzögerungszeiten weniger, wo sind sie mehr wichtig in diesem Kommunikationskontext, ne? Und nicht ganz zu ignorieren ist natürlich auch der andere Anwendungsfall, die intelligenten Drohnen. Da ist es so, dass natürlich die Kundenwahrnehmung weniger eine Rolle spielt, weil das ja eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ist, die hier im Fokus ist. Aber da sind natürlich auch Qualitätsaspekte wichtig, die sich darauf beziehen, wie gut funktioniert denn zum Beispiel diese Kollisionsvermeidungssteuerung? Also wie kann man sozusagen vermessen an der Stelle, also dann aber eben nicht aus Kundensicht, sondern aus einer rein objektivierbaren metrischen Sicht, also Vermessungssicht, wie kann man beziffern, ob jetzt eine bestimmte Steuerung erfolgreich war oder erfolgreicher war, als das zum Beispiel mit einer alternativen Netztechnik möglich gewesen wäre?
Ja, genau. Vielen Dank an den Professor Rake von der TU Ilmenau, den wir gerade gehört haben zum Thema QUE und QUS, also die Quality of Experience und Quality of Service. Das ist natürlich auch ein großes Thema bei uns in dem Use Case, in dem Part, was Quality of Service Level da anbelangt. Also wie sind tatsächlich die Übertragungslatenzen, wie weit können wir mit einem 6G-Netz arbeiten, also wie ist dann die Abdeckung letztendlich am Flugplatz Schönhagen zum Beispiel, wenn wir dort unsere Flugtests dann machen werden, aber halt auch dieses, dieser zum Beispiel ein Input-Lag aus der Quality-of-Experience-Sicht, also wenn jemand auf dem Bildschirm sich bewegt, wie viel Millisekunden Verzögerung hat das dann der entsprechend gegen der Partner sozusagen, mit dem man da spricht. Das sind immense Forschungsfragen, die uns da umtreiben werden in den Use Cases. Ja, bei uns in dem Drohnen-Use Case arbeiten wir jetzt da auch gerade dran. Also wir sind dabei, die Rechenmodelle für die verschiedenen Drohnen aufzusetzen. Wie schon gesagt, wir arbeiten jetzt ja schon seit 5 Monaten in dem Projekt und haben jetzt alles an Material versammelt bei uns, sodass wir programmieren und losbauen können sozusagen. Und die Digital Twins, wenn man so möchte, die entstehen jetzt bei uns in den PCs von den tatsächlichen Fluggeräten. Da stehen jetzt viele Testflüge an und Gott sei Dank wird ja das Wetter auch besser.
Das heißt, ihr macht wirklich Testflüge mit physischen Drohnen. Ist jetzt nicht alles simuliert in irgendwelchen Räumen, sondern ihr habt einfach mal 10 Drohnen und wenn eine kaputt geht, ist nicht so schlimm. Aber
10 sind es jetzt noch nicht, aber wir hoffen, dass noch nicht so viel zu Bruch gehen werden in der nächsten Zeit. Wir haben noch ein paar Ersatzteile auf Lager definitiv, sodass wir sicher aufgestellt sind, dass wir ein bisschen was ausprobieren können, ja. Naja, aber wir brauchen die Daten der echten Geräte natürlich, um dann das Simulationsabbild zu erstellen. Und das ist auch etwas, was im Rahmen dieses Use Cases dann mit übertragen wird. Also was für die Simulation dann wichtig ist, dass die tatsächlichen Geräte simuliert werden und ihre Eigenschaften.
Aber dann muss ich fragen, die tatsächlichen Geräte müssen simuliert werden. Das heißt, ihr habt dann da an dem Flugplatz Schönhagen auch sozusagen Antennen zu stehen, die vermeintlich bessere 6G-Netz simuliert? Oder?
Genau. Das ist die Idee, dass die Kollegen vom DFKI, die kommen, die arbeiten ja parallel in einem Open 6G Hub, nennt sich das. Das ist also auch nochmal ein anderes Projekt, das sich aber über diese 6G-Plattform, die der Professor Schotten erwähnte, irgendwie zusammenspielt. Und die Idee ist tatsächlich, dass die Kollegen kommen und die werden einen Koffer dabei haben. tatsächlich ist es wohl einen kleinen Bus, der mit Antennen und so weiter bestückt ist und den stellen wir dann am Flugplatz Schönhagen auf und da werden wir auch eine Edge-Infrastruktur haben und da wird am Ende dann wird es auch Testflüge geben und genau.
Also so richtig Amateurfunk 2.0, ihr kommt mit dem Wagen an Antennen auf und dann geht's los.
Sehr gut. Ja, so etwa, genau. Das ist das Ziel. Und ja, so ist ja, glaube ich, jetzt jeder Partner baut erstmal, bei der Softwareentwicklung nimmt es so dieses Unit, seine eigenen Unit, macht das Unit-Testing und guckt erstmal, wie funktioniert es im Kleinen und dann werden wir das in den nächsten Jahren oder in den nächsten Projektphasen dann Stück für Stück zusammensetzen, denke ich. Ja.
Genau, da stehen dann die nächsten, oder das nächste Jahr eigentlich so im Zeichen, das alles zusammenzuführen und dann zu evaluieren, wie gut ist das im Zusammenspiel und dann schauen wir, dass wir in 2025 dann alles optimieren können.
Da ja auch Skillimi Software auf lange Sicht angelegt ist, melde ich jetzt schon Bedarf an, dass wir spätestens dann nochmal sprechen sollten.
Sehr gut. Wo das ja, sehr gern. Sehr gern. Wenn wir dann so eine, weil die Drohnen sehen, also die Modelle, die ich gesehen habe, sehen schon sehr cool aus. Und wenn man sich dann, wenn wir vielleicht dann auch erste wirkliche Hologramme sehen, ist das ein guter Anlass, glaube ich, hier nochmal herzukommen.
Spannend. Definitiv.
Spannend. Ich würde den Abbinder versuchen. Also ich habe heute ganz viel gelernt. Ja, es ist Scaling Me Softly. Wir sehen jetzt schon Bedarf dahingehend, dass man natürlich nach 5G die nächste sozusagen Standardisierung anträgern sollte. Und wenn man darüber nachdenkt, wie 6G als Netz beschaffen sein sollte, dann kann man das nicht auf dem Reißbrett entwickeln, sondern man muss sich angucken, was sind denn überhaupt Anwendungsfälle, die einen nochmal gesteigerten Bedarf an das Netz haben, als jetzt mit dem Bestandsnetz 5G. Und ihr seid halt hergegangen und habt ein ganz klassisches Forschungsprojekt mit verschiedenen Partnern an den Start gebracht, jetzt seit 5 Monaten. Und hangelt euch entlang von konkreten Use Cases entlang und entwickelt auf Basis dessen diesen ganzen Stack. Also sozusagen die Anwendung, ja, das ist so ein bisschen Drohne, sage ich jetzt mal, ja, dann das zwischen der zwischen den Empfängern, also die Edge, also die Berechnung im Netz, ja, also der Highspeed Backbone, dann natürlich generell die Frage der Kommunikation oder Weitergabe von Hologramm. Und dann noch, und da einfach nur nochmal als Abbinder, warum wir jetzt auch sozusagen Professor Rake gehört haben, die Frage, naja, aber ich muss das ja begleiten, messen, wie toll wird denn das jetzt? Ist das wirklich gut? Und ich kann ja nicht sozusagen in so einem Entwicklungsprojekt ständig die Menschen fragen, na, wie fandst du denn jetzt das Hologramm? Ja, dann wird der Mensch, je nachdem, wie er sich gerade fühlt, immer wieder was anderes sagen und andere Menschen erzählen was anderes. Insofern bedarf es einer irgendwie objektiven Messung des wahrgenommenen Erlebnisses, Quality of Experience.
Genau.
Und in diesem Sinne, ich bin auf jeden Fall jetzt viel schlauer als vorher. Ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Danke, Ingo, danke, Robert.
Ja, wir sagen danke.